Ja, ihr Lieben, ich habe heute mal was mitgebracht, was ich euch mal vorführen möchte, nichts Besonderes. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Kiba trinkt. Ihr wisst, was Kiba ist? Ja, Kirschbananensaft. Und ihr wisst auch, wie man das richtig mixt? Na, ich zeig's euch mal. Ich bin jetzt nicht der Profi, aber ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Also, ihr braucht also Bananennektar und Sauerkirschnektar. Und ganz wichtig ist, dass ihr das nicht schon zusammen kauft. Das gibt es auch schon zusammen als Kiba, aber ich werde euch gleich nachher noch erklären, warum das gar nicht gut ist und vor allem auch nicht schmeckt. Sieht auch nicht gut aus. Also, man macht von dem Bananensaft, der schön kühl sein sollte, das ist heute kein Problem, macht man einiges in dieses Glas rein. Und zwar etwas mehr als den Kirschsaft, weil der vom Geschmack her relativ intensiv ist. Und jetzt nimmt mal einen Löffel, einen Esslöffel. Ihr kennt das, oder? Das sind also so die Basics, wenn man so einen Cocktail oder einen Drink macht. Und das geht also auch beim Kiba so. Und dann hält man den so an die Seite und gießt dann so ganz vorsichtig den Kirschsaft so an der Seite rein. Ich hoffe, dass es klappt. Es gibt ja immer diesen Vorführeffekt. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Ich hoffe, man kann das von hinten einigermaßen sehen. Naja, so einigermaßen. Also ist wirklich nichts Besonderes. Könnt ihr alle zu Hause selber nachmachen. Aber der Effekt ist jetzt der, ihr seht, das ist schön marmoriert. Ja, also man sieht den Bananensaft, man sieht den Kirschsaft. Und wenn man das jetzt trinkt, je nachdem, wo man gerade ist, man kann das mit einem Strohhalm auch nochmal besonders gezielt machen, schmeckt man entweder einzeln den Kirschsaft oder eben den Bananensaft. Das macht gerade diesen Kiba aus, also diesen besonderen Geschmack. Man hat zwei verschiedene Getränke in einem Glas, kann sie einzeln schmecken und trotzdem ist es ein Getränk, Kiba. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt, unvermischt und ungetrennt. Es gibt in der Kirchengeschichte ein großes Konzil, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann man das eigentlich erklären, dieses Wunder, diese Unglaublichkeit, dass Gott Mensch geworden ist. Und dass uns in Jesus Christus der wahre Mensch und der wahre Gott begegnet. Und man ist auf diese Formel gekommen, unvermischt und ungetrennt. Also, wie ich euch das hier gerade an diesem Glas vorgeführt habe, 100% Gott begegnet uns in Christus, aber auch 100% Mensch. Und beides ist in einem zusammen. Also als kleines Bild dafür, als kleiner Geschmack, was eigentlich geschieht, wenn Jesus auf diese Erde kommt. Nun liegt ja die Weihnachtszeit gefühlt zumindest schon ein bisschen hinter uns, obwohl wir noch mittendrin sind. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber nach der Silvesterzeit ist das oft schon so ein bisschen vorbei. Und in der Weihnachtszeit, das ist ja ein sehr zugängliches Fest, da feiern wir, dass Jesus Mensch geworden ist. Da gibt es die Krippe, da gibt es die Windeln, in die Jesus gewickelt wird, da gibt es die ganz einfachen Hirten, die da hinkommen. Das ist alles sehr menschlich, sehr nahbar. Jesus ist einer von uns. Ja, wie wir alle mal gewickelt worden sind, so hat Jesus auch ganz klein auf dieser Erde angefangen, sodass man gar nicht wahrnehmen konnte, hier geschieht was ganz Großes. Und dann gibt es aber auch dieses andere Fest, was wie so ein, ja, wie ein zweiter Brennpunkt zum Weihnachtsfest gehört, das Epiphaniasfest. Mit dem Epiphaniasfest können viele Menschen nichts anfangen. Bei euch ist das anders, ich weiß das. Aber ich weiß das nur aus dem Konfirmandenunterricht. Da haben wir neulich nochmal über die Feste gesprochen und da wird es schon bei Pfingsten schwierig zu erklären, was ist da eigentlich passiert. Worum geht es im Epiphaniasfest? Warum ist das wichtig, dass wir begreifen, was Gott da für uns tut? Also Epiphanias, ein griechisches Wort, das heißt zunächst erstmal Erscheinung. Gott erscheint. Und wir können uns das bei Jesus so vorstellen, dass es einmal diese menschliche Seite gibt, so ganz klein, die Krippe und die Geburt und die Windeln und so weiter und so fort. Und dass es aber gleichzeitig mit dieser Geburtsgeschichte etwas ganz Großes, etwas Weltumspannendes gibt, was also wirklich deutlich macht, Gott erscheint, Gott präsentiert sich in dieser Welt. Und dafür stehen die Geschichten aus der Bibel, wie wir sie vorhin gehört haben, aus dem Evangelium zum Beispiel, diese Geschichte zum Epiphaniasfest, diese Erzählung, dass die drei weisen Menschen, die drei Magier, die drei Astrologen kommen, dem Stern folgen, zu Jesus finden und ihn anbeten. Darum geht es also. Und das ist deshalb so bedeutsam, auch weil, wenn es das vielleicht gar nicht so erscheint, weil Matthäus Kapitel 2, wo uns der Evangelist das erzählt, weil er uns deutlich macht, hier geschieht etwas ganz Großes. Das betrifft nicht nur die Hirten, die dort in der Gegend von Bethlehem sind, sondern da erscheint ein Himmelszeichen und da gibt es ganz fern im Morgenland, im Osten, Gelehrte, die eigenartigerweise die Sprache der Sterne deuten können. Und eigenartigerweise benutzt Gott diesen Stern, um diese fremden Menschen, die Heiden, die Nichtjuden, zum König zu führen. Und sie haben ganz besondere Königsgeschenke dabei und machen damit deutlich, hier geschieht etwas, was die ganze Welt angeht. Unvermischt und ungetrennt begegnet uns Gott in diesem Jesus Christus. Ich möchte noch ein bisschen verweilen bei diesem Stern. Wir haben ja hier so einen wunderschönen Stern. Ihr habt vielleicht zu Hause auch diese Sterne aufgehängt, die uns ja daran erinnern, dass es in der Weihnachtsgeschichte diesen Stern von Bethlehem gibt, dass es diese Menschen gibt, die diesem Stern folgen und dass dieser Stern sie auf Jesus hinweist, auf den wahren König. Ich weiß nicht, ob euch das auch ein bisschen komisch anmutet. Ich habe das eben ja auch deutlich gesagt, manche trauen sich das gar nicht so zu sagen, dass es drei Magier oder drei Astrologen sind, so steht es da. Also das braucht man nicht zu beschönigen. Aber wisst ihr, wenn man sich die Bibel ein bisschen näher anschaut, begreift man eigentlich erst, wie tief diese Botschaft ist. Es gibt eine alte Verheißung für das Volk Israel und zwar spricht die auch ein fremder Prophet aus, also jemand, der kein Jude ist, der Bileam. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit Bileam kennt, eine wunderbare Geschichte im 4. Mosebuch. Da spielt seine Eselin auch eine Rolle, die ein bisschen mehr kapiert als er, so ist das manchmal, auch bei uns. Und jedenfalls bei dem Bileam ist es ja so, er kommt von einem fremden Volk und er soll das Volk Israel verfluchen. Und gegen seinen Willen benutzt Gott alles, auch die Eselin, um ihn zum Segensträger werden zu lassen. Und er spricht ein großes Segenswort aus, vielleicht habt ihr es im Ohr, und das heißt 4. Mose 24, Vers 17, wer das nachlesen will, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Also da im Munde eines fremden Propheten, also jemand, der unter einer falschen Flagge eigentlich segelt, lässt Gott die Verheißung aussprechen, es wird jemand kommen, es wird der Messias kommen, der für die ganze Welt das Licht sein wird, der Gottes Glanz und Herrlichkeit zeigt. Und deswegen ist es kein Zufall, dass dann viele hundert Jahre später sich diese Männer, diese Weisen, diese Magier aufmachen, weil sie die Sprache der Sterne zu deuten wissen und damit sich eben diese Verheißung erfüllt. In diesem Jesus geht das Licht Jakobs auf, Israel, und das ist etwas, was für alle Völker gilt, nicht nur für das eigene Volk Israel, sondern eben für die ganze Welt. Deswegen kommen die Menschen von ganz weit her und brechen auf. Und nur mal nebenbei, ihr wisst das wahrscheinlich alle, dieser Stern, den wir hier haben, den wir besungen haben, diesen Stern über Bethlehem, das ist ja etwas, das findet sich ja, schaut euch den Davidsstern an, es findet sich auf der Israelfahne wieder. Also, das ist der Stern der Verheißung, von dem Bileam sagt, der sich im Messias Gottes erfüllt. Und dieser Stern, der geht in Jesus Christus auf. Das glauben wir als Christen und das bekennen wir heute an diesem Fest Epiphanias, dem Fest der Erscheinung. Das war mein erster Punkt, unvermischt und ungetrennt. Jetzt werden die Punkte kürzer. Zweitens, Licht in der Dunkelheit. Was damals den Magiern widerfahren ist, dass sie also von fern her aufgebrochen sind und dann über diesem Stall Jesus Christus gefunden haben, ihn angebetet haben. Das ist den Hirten ja auch schon so ähnlich gegangen, dass auch ihnen ein Licht in der Dunkelheit aufgegangen ist. Ihr erinnert euch nochmal an diese bekannte Geschichte, sie sind draußen in der Nacht bei den Hürden und dann umstrahlt sie die Klarheit des Herrn, sie sehen also auch ein helles Licht. Und dieses Licht bewegt sie, lässt sie aufbrechen und lässt sie nachschauen, was hat es denn mit diesem Licht eigentlich auf sich? Und sie merken, Jesus Christus, hier spricht Gott zu uns. Und nun ist das Schöne, warum wir das feiern können und warum wir heute darüber auch nachdenken, dass dieses Licht in der Dunkelheit, dass das ja keine Sache ist, die da vor 2000 Jahren einmal geschehen ist und heute mit uns nichts mehr zu tun hätte, sondern dass seitdem immer wieder dieses Wunder geschieht, dass Gott in die finsteren Herzen hinein Licht bringt. Jeder Mensch, der von sich sagt, ich habe mich mal bekehrt, mich hat Jesus mal gerufen, der kann das vielleicht auch beschreiben, dass von diesem Moment an die Dinge auf einmal in einem neuen Licht stehen. Und auch Paulus macht das, von dem wir heute hören. Ich lese euch mal nur einen einzigen Vers aus dem 2. Korintherbrief vor. Und darin spricht Paulus seine eigene Erfahrung aus und auch etwas, was uns allen gilt. Da heißt es, Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Also Licht in der Dunkelheit. Viele Menschen haben es seitdem erlebt, dass Gott ihnen dieses Licht aufgehen lässt, dass da, wo es vorher dunkel war, auf einmal Licht ist. Ihr erinnert euch an den Paulus, bei dem ist das ja auch so eine ganz dramatische Lichtgeschichte. Also Bekehrungsgeschichten sind oft Lichtgeschichten. Er ist da unterwegs, der Christenverfolger vor Damaskus und dann auf einmal stürzt er vom Pferd, dann ist dieses helle Licht, er wird blind und dann nach diesen 3 Tagen wird die Blindheit von ihm genommen und auch die geistliche Blindheit löst sich von seinen Augen und er merkt auf einmal, es geht um Jesus Christus. Es geht um ihn und er stellt ihn in die Mitte und orientiert sich an Christus als Leitstern. Und er beschreibt das und ich denke, das kann jeder Mensch nachbuchstabieren, der das schon mal erlebt hat. Und ich möchte auch euch dazu einladen, immer wieder neu, wir brauchen diese Einladung auch wieder, dass Gott mit seinem Licht, und dieses Licht heißt Christus, unsere Herzen hell macht. Und jetzt beschreibt Paulus das so schön, indem er auf die Schöpfung zurückkommt und sagt, Gott hat einst gesagt, also damals bei der Schöpfung, da war auch alles wüst und leer und dunkel. Und was macht Gott am Anfang der Schöpfung? Er macht es Licht. Also er sagt, es soll Licht sein. Und immer dann, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann bricht ein neuer Schöpfungsmorgen an. Dann geschieht genau das Gleiche, so wie Gott sagt, es soll Licht werden, die Finsternis soll weichen. Das geschieht, wenn dieses helle Lichtwort von Christus in unser Herz trifft, dann wird es anders, dann wird es Licht und dann geht uns ein Licht auf. dann kann man sagen, da ist jemand erleuchtet. Das ist also nicht unser Licht, ja? Jesus leuchtet, der Stern leuchtet, das ist ein Licht, das Gott schenkt. Aber dieses Licht macht ja was. Es setzt Menschen in Bewegung, die Hirten, die Magier, den Paulus, der dann umdreht und die ganze Welt missioniert. Aber es soll natürlich auch bei uns etwas in Bewegung setzen. Und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, bei dem Punkt Lichtträger. Also, wenn dieses Licht Gottes in dein Herz fällt, Jesus ist das Licht der Welt, dann kann diese Botschaft nicht einfach nur so eine, ich sag mal so eine Lichtdusche bleiben, dass du sagst, ach, ist schön, im Sonnenlicht, ist doch wunderbar, dass Gott mich so schön hell macht, ich bin jetzt erleuchtet, es fühlt sich gut an, ich weiß mehr als die anderen. Nein, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass dieses Licht, das Gott in uns reingibt, dass wir das weitertragen sollen, dass wir das weitersagen sollen, dass wir durchlässig werden für dieses Licht, dass wir Lichtbotschafter werden. Ich habe das Wort mal im Internet gegoogelt, da kommt man gleich auf esoterische Seiten, also ihr könnt es auch anders nennen. Es geht jedenfalls darum, dass dieses Licht, das Gott in uns hineinlegt, dass wir das weitersagen sollen. Und das ist jetzt eine ziemlich spannende Frage, wie machen wir das eigentlich? Wie können wir eigentlich Lichtträger sein? Wie können wir eigentlich Lichtbotschafter sein? Natürlich, es gibt den Missionsbefehl, der jedem von uns sagt, trag das in die Welt hinaus, sagt es weiter, dass Jesus lebt. Aber wie geht das eigentlich? Und da möchte ich euch nochmal auf das Wort hinweisen, sehr genau das jetzt auch lesen, dass Paulus es also sagt, nachdem er beschrieben hat, das Licht soll aufleuchten, das Licht hat unsere Herzen hell werden lassen, dass er sagt, uns den Auftrag ans Herz legt, unsere Berufung ans Herz legt, durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Also durch uns soll Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Das heißt also, wir sind das Medium, das Gott gebraucht, um den anderen zu sagen, ja, Christus ist das Licht. Das muss man jetzt erstmal verdauen. Und ich weiß nicht, nicht jeder von uns ist ein Evangelist und nicht jeder traut sich und nicht jeder kann das, dass er so auf andere Menschen zugeht, aber ich möchte trotzdem mit euch darüber nachdenken und ich hoffe, es setzt auch einen Prozess in Gang. Wie können wir diese Botschaft eigentlich weitergeben? Weil, ja, ich vermute mal, dass jetzt nicht 100% von euch jetzt so drauf sind, es gehört jetzt auch nicht so zu meinen Gaben, dass ich gleich in die Fußgängerzone gehe und lospredige. So schön das ist, wenn Leute das gut können. Also, wie kommt die Botschaft rüber? Ich möchte euch mal einladen, nachzudenken, wie war denn das bei euch? Und bei den meisten Menschen ist es so, man hat das auch untersucht, dass die Botschaft dadurch rüberkommt, dass es Menschen aus dem Beziehungsnetz erzählt haben. Also, der Schlüssel liegt in Beziehungen, das ist nichts Neues. Die meisten kommen im Kontext so von der Familie und so weiter zum Glauben. Und jetzt lass uns mal in Gedanken unser Beziehungsnetz durchgehen. Es gibt die Familie, es gibt die Nachbarschaft, es gibt die Arbeit oder die Schule oder das Studium, es gibt die Freizeit. Und es ist so wichtig, dass wir da auch mal drauf achten, was haben wir denn eigentlich für Kontakte, wo wir vielleicht auch sehr unaufdringlich das weitergeben können, was uns hell macht, was uns Hoffnung gibt, was uns Licht gibt. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber, die sagen, je länger jemand Christ ist, je tiefer jemand in der Gemeinde Anschluss gefunden hat, umso weniger Außenkontakte hat er. Das ist jetzt eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Also es ist schön, wenn Leute in der Gemeinde integriert sind, natürlich, wir sollen ja wachsen und so weiter, aber das heißt eben auch, es ist so wichtig, dass wir auf diese Außenkontakte achten, weil das Licht ist, naja, wie gesagt, keine Lichtdusche so für uns, sondern es soll ja die Welt, die so dunkel ist, hell machen. Und deswegen lasst uns darauf achten, wo wir unterwegs sind. wo wir mit Menschen regelmäßig Kontakt haben. Mir ist das so deutlich geworden, ich habe ja gerade kein Auto und fahre immer mal mit dem Zug, mit dem Deutschlandticket. Man muss sich auch an die Orte begeben, wo die Menschen auch sind. Jetzt mit dem Deutschlandticket fahre ich oft in überfüllten Zügen und man erlebt dann einfach nochmal eine andere gesellschaftliche Wirklichkeit in unserem Land. Ist nicht immer angenehm, aber man bekommt ein bisschen mehr mit, wie die Leute so ticken, was sie denken, was sie auf dem Herzen haben. Und tatsächlich war es neulich so, dass ich mit einer Person da saß, die sehr angeregt, ja, wir unterhielten uns sehr angeregt, wo wir dann auch mitten im Zug, ich habe es nicht beabsichtigt, ehrlich, dann doch darauf zu sprechen kamen, naja, was uns so umtreibt, was uns so Orientierung im Leben gibt und ja, wo das dann Wirklichkeit wurde. Also ich möchte euch Mut machen, sucht solche Orte auf, wo ihr wirklich Menschen begegnet, nicht nur, also wir haben uns alle lieb, ja, ist klar, aber nicht nur uns selbst, sondern eben auch andere. Geht auch mal ins Kino, schaut auch mal die Filme, die die Menschen bewegen oder hört die Musik, die die Menschen hören oder lest die Bücher, die die Menschen lesen, denn nur so können wir auch auf die Fragen antworten, die die Menschen haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind ja manchmal so in unserer Blase drin und deswegen die Ermutigung von Paulus, weil wir Botschafter sein sollen, weil wir Lichtkörper, weil wir Lichtträger sind, dass wir wirklich das Licht strahlen lassen und dass wir da einfallsreich sind, wo das Licht strahlen kann. Damit die Menschen wirklich den guten Geschmack auch mitbekommen, der mit dem Evangelium verbunden ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.